Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es sind angespannte außenpolitische Tage, angespannt für die ganze Welt, weil mittlerweile halten schon zwei Kriege die Welt in Atem und beide Kriege sind gleich gefährlich unter Umständen. Und mein Gast dazu, aber auch zu 100 Tagen Regierung, ist jetzt Außenministerin Beate Meindl-Reisinger von den NEOS. Und mit schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ich fange als Erste mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Wien an. Seine Frau ist ja dann noch zu einem Summit für Frauen auch in Wien geblieben. Wie wichtig war denn dieser Besuch oder wofür war dieser Besuch?
Ich glaube, er war sehr wichtig. Er war auch sehr wichtig für Österreich, aber auch für die Ukraine, weil es der erste offizielle Staatsbesuch von Volodymyr Zelensky nach Ausbruch des Krieges war. Ja, er hat auch einen Zwischenstopp gemacht am Weg zu den G7, aber er hat damit auch zum Ausdruck gebracht, dass er dankbar ist für die Unterstützung, die er von österreichischer Seite erhalten hat. Ja, nicht in militärischer Hinsicht, weil das können wir nicht, aber in ziviler Hinsicht, in humanitärer Hinsicht und vor allem auch in politischer Hinsicht, weil wir ja sehen müssen, und ich betone das immer wieder, das ist ja nicht ein Krieg, der irgendwo weit weg ist, der uns gar nichts angeht, sondern das berührt ja unsere eigenen Sicherheitsinteressen in Österreich, die Frage, ob wir weiter in Freiheit und Frieden leben werden und natürlich massive wirtschaftliche Fragen, die damit verbunden sind. Insofern glaube ich, dass er für beide Seiten sehr wichtig war.
Sie wissen, dass die FPÖ harsche Kritik daran geübt hat. Die ist auch der Meinung, in Zeiten des Sparpakets, warum verteilen Sie Geld an die Ukraine? Was antworten Sie denen?
Ich finde diese Kritik eigenartig, weil Staatsbesuche sind wichtig und richtig. Das ist auch Teil der Tätigkeit eines Bundespräsidenten, eines Bundeskanzlers und auch mir als Außenministerin. Und gerade in solchen Zeiten geht es ja darum, die Interessen Österreichs zu schützen und zu vertreten. Und die sind definitiv dahingehend gerichtet, dass wir endlich es schaffen, so einen Druck auf Russland auszuüben, damit Putin endlich die Waffen schweigen lässt und es zu einem Frieden kommen kann in der Ukraine. Aber ein Frieden in der Ukraine ist keine Unterwerfung der Ukraine, weil davon hätten wir in Österreich gar nichts. Ganz im Gegenteil. Wir hätten erstens gesagt, militärische Aggression macht sich bezahlt. Das ist, glaube ich, keine gute Nachricht für jedes europäische Land, wenn Putin lernt, er kann sich durchsetzen. Zweitens einmal sind unsere Sicherheitsinteressen durchaus groß, dass die Ukraine hier auch als Buffer ist zu so einer Aggression Russlands. Und drittens, ich sage es gerne auch nochmal, wir haben wirtschaftliche Interessen. Und es ist ja kein Zufall, welche Gebiete sich hier Putin unter den Nagel reißen will. Da geht es um seltene Erden, es geht um Rohstoffe, es geht um die wesentliche Frage der Energieversorgung und den Zugang zum Schwarzen Meer. Und vielleicht erkläre ich das ganz kurz, das ist durchaus extrem wichtig für Österreich, weil über diese Route aus dem Weizengetreide der Ukraine die Nahrungsmittelversorgung für Nahen Osten und Nordafrika passiert. Das heißt, Putin hätte es in der Hand, letztlich Hungersnöte auszulösen und Migration zu steuern. Er setzt ja auch Migration gegen Europa als Waffe ein.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht neu.
Das ist nicht neu, das ist nicht, aber man muss es sehen, dass hier autoritäre Regime, wie Putin eines ist, führt, gegen Europa schon lange agitieren.
Hat er ja schon mit Syrien gemacht.
Mit Migration macht er das natürlich ganz gezielt. Und daher ist es in unserem Interesse, dass es zu einem gerechten Frieden kommt. Und wir tun das im Rahmen Mögliche, um die Ukraine zu unterstützen. Und ganz konkret, was tun wir jetzt? Wir leisten Unterstützung dabei, die Kinder in der Ukraine zu schützen. Es sind Kinder deportiert worden nach Russland. Wir helfen hiermit auch mit Mediation, dass sie zurückgebracht werden können. Aber wir werden auch dafür Sorge tragen, dass Kinder geschützter sind durch Schutzräume, durch Sicherheitsräume bei Kindergärten und Schulen.
Bevor ich dann zum nächsten Riesenkonflikt auf dieser Erde komme, noch eine Frage dazu. Dagmar Belakovic, die FPÖ-Abgeordnete, hat für einen ziemlichen Eklat im Parlament gesorgt, weil sie euch, also in dem Fall den NEOS, quasi vorgeworfen hat, Massengräber. Das würde euch gefallen in Anspielung, dass ihr Massengräber in der Ukraine besucht habt. Gab es da eine Entschuldigung mittlerweile von der Frau Belakovic?
Ich glaube nicht. Ich muss sagen, es gibt für mich wirklich Grenzen Und da ist eine Grenze überschritten. Ich meine, ich war selber 22, also kurz nachdem diese Massaker, und allein in Butscha waren das, glaube ich, über 460 Zivilpersonen. Sie waren eher dort. Das war ja, das ist unfassbar. Also man muss sich vorstellen, sie sind in einem Vorort von Wien, in Mödling, und es kommt die russische Armee, besetzt Mödling über einen Monat lang und massakriert, vergewaltigt Zivilistinnen und Zivilisten, junge Mädchen, alte Frauen, alte Männer, die sind teilweise tot liegen gelassen worden auf der Straße. Und man hat ja das gesehen, was dort passiert ist. Das war ja auch insofern dramatisch, weil davor war ja noch eine Gesprächsbasis da zwischen Ukraine und Russland. Nach Butscha, nach diesen Massakern, konnte das in dieser Form nicht mehr aufrechterhalten werden. Weil klar, das sind Kriegsverbrechen, da muss man niemanden zur Rechenschaft ziehen. Und sich so dann darüber zynisch lustig zu machen, also das... Ich weiß nicht, jeder muss selber wissen, aber ich glaube, das geht nicht. So können wir nicht miteinander umgehen. Dieser Stil, dieser Zynismus hat eigentlich nichts verloren in der Politik.
Ich möchte jetzt zu einem anderen Konflikt kommen, nämlich jenem zwischen Israel und dem Mullah-Regime im Iran, der zunehmend zu eskalieren droht. Also wir wissen, es gibt jetzt, also die israelische Armee hat mit gezielten Angriffen auf nukleare Einrichtungen im Iran begonnen und dann sukzessive angefangen, Spitzen von Geheimdienst, Armee und Mullah-Regime gezielt zu töten. Der Iran antwortet mit heftigen Raketenbeschüssen. Da gibt es mittlerweile in Israel Dutzende von Toten, im Iran mutmaßlich Hunderte von Toten. Man muss immer aufpassen mit den Zahlen, die solche Regimes rausgeben. Aber grundsätzlich, man hat ein bisschen den Eindruck, dass Europa da außen vor ist und eigentlich nur noch Donald Trump diese ganze Situation als der US-Präsident entscheiden wird, oder?
Naja, also vielleicht fangen wir mal so an, weil das, glaube ich, vielleicht, wenn ich mir das erlauben darf, wichtig ist. Der Krieg jetzt Israel-Iran unterscheidet sich schon massiv, finde ich, von Russland-Ukraine. Ja, um das einmal einzuordnen, im Fall von Russland-Ukraine kommt ein Imperium wie Russland her und sagt, ich überfalle jetzt ein anderes Land und spreche eben das Recht auf Eigenstaatlichkeit ab, der territoriale Souveränität, und das ukrainische Volk darf nicht souverän über seine Zukunft entscheiden. Und das ist ein klarer Völkerrechtsbruch. Da gibt es nicht irgendwie ein Schwarz-Weiß. Oder so. Im anderen Fall ist das, finde ich, ein bisschen anders gelagert, weil es ja der Iran ist, der ja Israel das Existenzrecht abspricht und auslöschen will. Und weil es ja der Iran ist, der über seine Stellvertreter, Proxys, eigentlich seit Jahrzehnten Terror, nicht nur gegen Israel und Jüdinnen und Juden dort, sondern eigentlich weltweit, vor allem auch gegen den Westen führt. Also da ist die Hisbollah, da ist die Hamas, da sind die Houthis und natürlich andere Terrororganisationen, von denen wir wissen ja, dass sie gesponsert werden. Und der Iran darf keine Atomwaffe haben. Punkt. Das ist auch unsere Sichtweise. Es gab ein Iran-Nuklearabkommen, das ist in Wien verhandelt worden. Aus dem ist leider, muss man sagen, Trump in seiner ersten Amtszeit ausgestiegen. Das war definitiv ein Fehler. Aber ja, die Internationale Atomenergiebehörde hat gesagt, der Iran hält sich nicht dran. Die reichern da Uran an in einem Ausmaß, dass man das nicht mehr mit zivil, also mit Energie...
Also vor allem in den letzten Monaten hat man gemerkt, dass das Ausmaß extrem geworden ist.
Ja, also die letzten Monate sind immer wieder dramatischere Berichte gekommen. Und letzte Woche war dann eine Resolution der Atomenergiebehörde, die gesagt hat, das ist nicht mehr mit zivilen, also mit reiner Energiegewinnung erklärbar. Also Klammer auf, das muss einen militärischen Zweck haben. Wie lange das dauert, okay, wir wissen es nicht. Aber das ist natürlich die Frage auch eines Selbstverteidigungsrechts Israel. Ich habe das jetzt an anderer Stelle schon gesagt, wenn man Völkerrecht analysieren will, muss man, glaube ich, einen wirklichen Völkerrechtsexperten hier einladen. Der Nebel des Krieges, wo man nicht genau sieht, was jetzt genau passiert. Ich schätze, Völkerrechtsbruch wird hier auf beiden Seiten passieren. Aber politisch verstehe ich, dass der Iran keine Atomwaffe haben darf.
Auch
ich sage aber auch, das ist brandgefährlich, was da passiert. Und insbesondere, wenn die USA oder andere Akteure noch einsteigen, das kann ein Brandherd für die gesamte Region sein. Und deshalb mein Appell, und der Appell, der geschlossen ist in der Europäischen Union, zum Verhandlungstisch, jetzt Vernunft einkehren lassen. Wir brauchen einen Deal, wir brauchen ein Abkommen, eine politische Einigung, was den Iran und Atom angeht.
Das ist sicher etwas, das sich die meisten wünschen, aber da gibt es natürlich sehr viele. Ich habe auch mit Sicherheitsexperten in Israel geredet und die haben mir gesagt, ja eh, aber ihr seht, wie schwer das ist, mit Putin zu irgendwelchen echten Friedensverhandlungen zu kommen. Wie stellt ihr euch das vor, dass man das mit dem Mullah-Regime machen kann, dass natürlich islamistisch fanatisch ist? Und Sie haben es ja schon angesprochen, die Hamas-Staatsräson, die Vernichtung Israels. Also wer könnte da jetzt die Verhandlungen führen, dass es glaubwürdig ist und mit wem?
Naja, die europäischen Länder könnten es führen und haben sie auch angeboten. Es gibt die sogenannten E3.
Aber nicht Putin, weil es gab ja welche, die vorgeschlagen haben, Putin soll jetzt der Vermittler sein.
Also das, Verzeihung, fände ich schon ein wenig grotesk, wenn man jetzt Putin eine internationale Bühne bietet, sich auf einmal als Friedensengel und weil wir wissen, wir haben es ja auch gesehen in Lviv, in Lemberg, wenn man die Drohnen anschaut, mit denen die Ukraine angegriffen wird und wirklich massiv angegriffen wird, vorletzte Nacht 15 Tote, ein ganzes Haus ist eingestürzt, partiell sind auch Kinder unter den Toten. Das sind natürlich auch iranische, im Iran hergestellte Drohnen. Also der Iran beliefert Russland massiv mit Waffen. Also
und das, vice versa.
Und vice versa. Also das hielt ich für keine gute Idee. Aber die Europäer natürlich schon, weil wir haben ja auch ein Interesse daran. Mit Langstreckenraketen, nuklear bestückt. Also auch Europa hat hier einen Stake. Und Deutschland, Frankreich und auch Großbritannien sind die sogenannten E3, die auch im letzten Abkommen eine sehr privilegierte Stellung hatten. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber ich glaube, dass die sehr wohl in der Lage sind und auch die Gespräche schon geführt haben, sowohl mit Israel als auch, und ich finde das bemerkenswert, auch mit der iranischen Seite zu sagen, hey, wir brauchen ein neues Abkommen. Und wir haben ja in Wien das letzte Mal das ja auch verhandelt. Also Wien ist ja ein guter Ort dafür, weil ich schaue da auf die UNO-City. Da sitzt ja die Atomenergiebehörde. Das heißt, das ist ja die Kompetenz auch hier in Wien und bieten das natürlich an. Ich verstehe natürlich, dass Sie sagen, ist das jetzt realistisch? Im Moment scheint Diplomatie nicht zu funktionieren, so wie Multilateralismus nicht zu funktionieren. Mhm. Aber ich gebe Folgendes zu bedenken. Wir sind ein kleines Land in einem Spiel der Mächtigen, wo es nur noch darauf ankommt, wie man wirtschaftlichen Druck ausüben kann, wie man militärischen Druck ausüben kann für politische Interessen. Da verlieren wir. Also gerade wir in Österreich und in Europa haben ein Interesse daran, wieder zu einer regelbasierten Ordnung zurückzukommen.
Eben, wo müssen die anderen halt auch wollen.
Natürlich.
Da hat der deutsche Kanzler Friedrich Merz ja jetzt gesagt, eigentlich würden die Israelis, also er meint israelischer Geheimdienst und Militär, die Drecksarbeit für Europa mit übernehmen.
Ich habe es gesehen, ich war überrascht über seine Wortwahl, das muss ich schon sagen, aber ich habe schon gesagt, klar, wir haben kein Interesse daran, der Iran darf keine Nuklearwaffen bekommen, aber ich bin der Meinung, jetzt ist Zeit, wirklich Vernunft wieder einkehren zu lassen, an den Verhandlungstisch zu gehen und sich um eine diplomatische und politische Lösung zu bemühen.
Würden Sie da als österreichische Außenministerin einladen zu Gesprächen nach Wien?
Selbstverständlich, das habe ich auch in der Vergangenheit immer wieder, auch übrigens gegenüber Marco Rubio, sowohl was die Ukraine angeht, als auch natürlich,
Marco
was
Rubio
ist der amerikanische Außenminister. Der ja schon auch durchaus differenzierter an die Dinge herangeht und weiß, was am Spiel steht, wenn man die Verhandlungsoption, die diplomatische Option immer gleich vom Tisch wischt. Also ich glaube nicht, dass die Welt sicherer wird und die Stellung Österreichs besser.
Ich muss noch zu einer anderen Frage kommen, die natürlich jetzt Österreicher betrifft, die gerade, also ja, zumindest von Israel weiß ich das. Also es gibt da einige österreichische Staatsbürger, die raus wollen, muss man dazu sagen. Und Tschechien und Polen haben ja Transporte organisiert. Ich hatte gestern Daniel Sperer zu Gast, einst langjährige ORF-Journalistin, deren Sohn privat durch Zufall gerade in Israel war und den haben sie jetzt privat auch rausgeholt. Wir Schiff nach Zypern. Passiert da genug für die Österreicher?
Ja, ja. Also wir sind im Krisenstab, der permanent tagt jetzt seit Freitag in der Früh in einem sehr engen Austausch mit unseren Botschaften in Tel Aviv, also auch in Teheran und aber auch in Amman, also Jordanien und Kairo. Also wir sind auch in guten Austausch mit den europäischen Partnern. Wie ist die Situation? Wir haben rund 10.000 Österreicherinnen und Österreicher in Israel, die registriert sind, von denen wir wissen. Darunter, das muss man einmal sagen, sind ganz viele Doppelstaatsbürger.
Ja, aber 200 sind keine und die wollen raus. Aber okay,
wollte ich zukommen. Ich habe alle Zahlen Ihnen mitgebracht, weil das ist natürlich diese oberste Prämisse ist immer Schutz der Österreicherinnen und Österreicher. 200 von 200 wissen wir auf Nachfrage, weil wir stehen mit allen in Kontakt, dass sie einen Ausreisewunsch geäußert haben. Nicht alle insistierend, ja? Also, weil natürlich bleibt man bei der Familie, wartet ab. Dazu kommt, dass der Luftraum gesperrt ist. Also es gibt derzeit keinen Flug. Ich habe heute gehört, dass ein Flug von El Al in Ben Gurion gelandet ist. Ob es da eine Möglichkeit ist. Wir sind auch im permanenten Austausch mit den israelischen Sicherheitsbehörden. Das heißt, es bleibt eigentlich der Landweg, Seeweg, hat man bis gestern noch gesagt, ist auch ausgeschlossen, weil auch der Hafen in Haifa beschossen wurde. Der Landweg, da sind wir mit den israelischen Behörden in Kontakt und die sagen, muss man auch sagen, raten ab, sich zu bewegen. Trotzdem haben wir hier organisiert und auch schon, also jetzt werden es wahrscheinlich schon mehr sein, das ist der Stand heute in der Früh, über 40 Österreichern die Ausreise ermöglicht, mit Unterstützung auch der Slowaken und der Polen, weil was können die, was wir nicht können? Die schicken eine Regierungsmaschine nach Amman oder nach Aqaba, um die Menschen abzuholen.
Mhm. Aber haben davor den Transport via Landweg.
Genau, und dieser Transport, das ist jetzt auch vorbereitet. Und im Iran das Gleiche, da haben wir ungefähr 100 ausreisewillige Personen und da ist der erste Konvoi-Transport heute über die türkische Grenze gekommen und weitere werden folgen.
Okay, kenne ich aus. Dann kommen wir jetzt zurück, weil man muss dazu sagen, bei der Aufzeichnung dieses Interviews, wir wissen nicht konkret, wie das weitergeht. Wir wissen, dass es eine stärkere Truppenbewegung seitens der USA seit 48 Stunden gibt und dass seitens der USA jetzt gesagt wird, die nächsten 48 Stunden seien entscheidend. Also deswegen, wir werden natürlich weiter darüber berichten. Kommen wir zur Innenpolitik am Ende und zu 100 Regierung. Wie zufrieden sind Sie denn selbst mit der Performance der Regierung?
Sehr. Ich finde es beachtlich, was diese Regierung in den ersten 100 Tagen gemeistert hat, weil wir vor enormen Herausforderungen stehen. Ich meine, wir haben jetzt sehr lange auch über die außenpolitischen Herausforderungen gesprochen, die gewaltig sind, aber wir haben ja auch enorme innenpolitische. Wir haben eine budgetäre Katastrophe hinterlassen bekommen von der Vorgängerregierung. Wir sind das dritte Jahr in einer Rezession. Die Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Internationale Handelswege sind schwierig und es droht jetzt auch noch ein Handelskrieg mit den USA. Was haben wir gemacht? Zuallererst einmal, glaube ich, das Doppelbudget mit durchaus harten Konsolidierungsmaßnahmen. Aber nach dem, was wir auch immer gesagt haben, wir müssen das wieder gerade biegen. Sanieren, reformieren, aber auch modernisieren und investieren, gerade in den Zukunftsbereich Bildung haben wir gemacht. Im Bildungsbereich ist enorm viel schon auf den Weg gebracht worden, vom Handyverbot bis hin zu Orientierungsklassen, Verdopplung von Deutschstunden, bessere Integration. Und wenn ich noch einen Bereich auch herausgreifen darf, ich glaube, es ist sehr gut gelungen, Österreich in Europa zu positionieren, klar pro-europäisch, und auch in der Welt zu positionieren. Also wir haben eine Rolle in der Welt und das ist gelungen, auch mir gelungen in den ersten 100 Tagen, das verstärkt zu zeigen.
Jetzt hat aber der Fiskalratschef Badelt auch gestern bei mir im Interview gesagt, dass aus seiner Sicht das, was jetzt beschlossen wurde, das Sparpaket am Ende nicht reichen wird, um das Defizit tatsächlich bis 2028, das ist das deklarierte Ziel der Regierung, auf unter 3% des BIP, also diese Maastricht-Kriterien zu bringen. Dazu würde es noch zusätzliche 8 Milliarden bedürfen und er mahnt dringend Reformen von der Regierung ein.
Verstehe ich. Also gerade ich kann das nachvollziehen. Und Sie wissen auch, dass unsere Ambition viel weitgehender ist in dieser Koalition. Sind wir sicherlich die Treiber.
Zum Beispiel.
Ja, genau. Und gleichzeitig haben wir zwei Dinge gemacht, die enorm wichtig sind. Erstens einmal, weil Sie den Pensionsbereich angesprochen haben, hier sind Reformen am Weg, wie sie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr gemacht wurden. Mit der Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters, der Möglichkeit einer Teilpension und ganz neu heute im Ministerrat endlich die Verankerung eines Nachhaltigkeitsmechanismus. Was heißt das? Wir schreiben gesetzlich fest, dass die Ausgaben für Pensionen nicht mehr explodieren können. Da muss es einen Pfad geben und wenn der Pfad verlassen wird, müssen dann Maßnahmen kommen, das sind verschiedene Möglichkeiten, bis hin zu einer Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters. Also das ist nicht leicht für die anderen Parteien, das verstehe ich, aber enorm wichtig, um diese Nachhaltigkeit zu sichern, weil wir ja auch in der Verpflichtung sind, gut mit Steuergeld umzugehen und für nächste Generationen diese Verlässlichkeit zu bieten. Das Zweite ist strukturelle Reformen. Und da ist etwas gelungen, also es ist der Beginn, keine Frage, aber noch nie in Österreich gab es ein Bekenntnis, eine Reformpartnerschaft zwischen Landeshauptleutekonferenz, der Spitze der Bundesregierung, der ganzen Bundesregierung, dem Städtebund und dem Gemeindebund. Wir haben diese Reformpartnerschaft geschlossen zum ersten Mal und sagen jetzt nicht, das wird jetzt irgendeine umfassende Reform, wo keiner weiß, wo man hin will, sondern mit vier ganz konkreten Zielrichtungen. Im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich und vor allem im Bereich Energie zu schauen, dass wir gemeinsam Kompetenzen durchforsten, das klarer, effizienter, kostengünstiger aufstellen und damit auch, gerade im Bereich Energie ist es wichtig, die Preise auch senken können. Und darüber hinaus eine Verwaltungsreform und auch eine Verfassungsbereinigung, weil wir ja wissen, dieser Dschungel an Zuständigkeiten, Bund, Länder, Gemeinden, das kostet zu viel Geld. Das wird jetzt dauern, aber das hat es noch
und
nie gegeben.
Und Sie halten das für realistisch, dass es echt eine Verwaltungsreform geben wird?
Es muss etwas passieren.
Ich weiß, dass es muss, aber halten Sie es für realistisch? Sie kennen ja...
Schauen Sie, ich gehe mit der Sache heran, nicht mit Zynismus oder das wird eh wieder nichts, sondern es ist jetzt gelungen, einmal alle an einen Tisch zu bekommen. Es muss eine gesamtstaatliche Anstrengung sein. Und ich verspreche, wir werden unsere gesamte Energie und Ambition da hineinlegen, dass wir hier wirklich gute Ergebnisse liefern. Wann, wenn nicht jetzt, wenn wir in so einer Situation sind, dass einerseits mit dem Geld nicht gut umgegangen worden ist, der Steuerzahler in der Vergangenheit, und andererseits wir aber auch Wettbewerbsfähigkeit steigern müssen, müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und das betrifft auch gerade den Bereich Deregulierung und Entbürokratisierung, wo sich die Menschen wirklich eine Entlastung erwarten.
Ganz zum Schluss noch, Sie haben ein bisschen einen, sagen wir, Hoppala-Staatssekretär in Ihrem Außenministerium. Er hat zwar jetzt, glaube ich, einen Insta-Account abgeschaltet, aber Sepp Schellhorns Liste der... sagen wir, Aufreger, die er auch anderen Parteien geliefert hat. Hat Sie das ein bisschen genervt?
Also der Sepp Schellhorn ist ja als Staatssekretär für Deregulierung in einer wichtigen Aufgabe, nämlich die Ansprechperson zu sein für Bürger und Unternehmen, Vorschläge zu bringen, wo viel zu viel Bürokratie ist. Das gab es noch nie. Das heißt, das musste mit dem Ministeriengesetz eingerichtet werden und ist jetzt auch, wenn heute das Budget hoffentlich beschlossen ist, endlich budgetär hinterlegt, sodass er auch jetzt endlich das tätig werden kann. Dass da durchaus eine Kampagne von anderer Seite auch gefahren wird, weil er unbequem ist, vor allem gegen verkrustete Strukturen, das sehe ich schon auch,
oder?
Aber auch für das ein oder andere selber verantwortlich. Wichtig ist, dass er jetzt ins Tun kommen kann und das kann er jetzt und wirklich mit großer Leidenschaft und vor allem auch als Unternehmer, Ex-Unternehmer, Expertise an das Deregulierungsthema rangeht, weil das ist bitter nötig.
Gut, dann ich weiß, dass Sie es eilig haben. Also sage ich jetzt mal vorerst vielen Dank für dieses Interview, Frau Außenministerin.
Danke für die Einladung.
Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.